Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Markus Wolf herzlich willkommen zu Wirtschaft und Gesellschaft, wo wir auf die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages schauen, unter anderem auf die Freude über einen Termin, der kürzer ging als gedacht.
Good evening, everyone. Mission accomplished. The European Council has delivered. You know that we had important topics that we needed to fix today.
Mission accomplished, Mission erfüllt, verkündet EU-Ratspräsident Charles Michel hier stolz. Er meint damit die Einigung gestern Nacht auf das mögliche Spitzenpersonal der EU für die nächsten Jahre. Aber beim Gipfel gestern wurden auch andere Themen besprochen, nämlich die Leitlinien für die EU-Wirtschaftspolitik der nächsten Jahre. Schauen wir gleich drauf. Außerdem hören wir vom größten Wertverlust eines Immobilienfonds seit der Finanzkrise und von einem Gesetz, das die Lage bei Psychotherapeuten und Hausärzten verbessern soll. Und damit herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Wenn ein Termin weniger lang dauert als eigentlich geplant, dann freuen sich wohl alle Teilnehmenden über die gewonnene Zeit. So auch gestern Nacht in Brüssel. Um Punkt Mitternacht war ja vorbei, der Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs. Und dabei kam neben dem neuen Personaltableau auch ein Strategiepapier zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der EU heraus. Und über dieses Papier und das, was da eventuell geplant oder gewünscht wird in den nächsten 5 Jahren, konnte ich vor der Sendung mit Dr. Nils Redeker sprechen. Er forscht zu europäischer Wirtschaftspolitik am Think Tank Jacques Delors Center in Berlin. Nach dem gestrigen EU-Gipfel gibt es ja jetzt eine neue strategische Agenda für die nächsten 5 Jahre für die EU. Vor allem wird da auf Wettbewerbsfähigkeit und den Binnenmarkt gesetzt in den Bereichen Energie, Finanzen, Telekommunikation. Sind das in Ihren Augen die guten Impulse für die nächsten 5 Jahre?
Ich würde schon sagen, dass da viel Richtiges drinsteckt, gerade im Bereich Investitionsbedarfe, Anschieben von Produktivitätswachstum, auch die ganze Frage Unterstützung strategischer Industrien ist da drin und wichtig. Man muss aber auch sagen, es ist eine relativ allgemein gehaltene Wunschliste an Prioritäten, die man sich da vornimmt für die nächsten 5 Jahre. Und das ist auch nicht so überraschend. Wir wissen aus der Erfahrung, diese strategischen Agenten sind in der Regel relativ eher eine Momentaufnahme davon, was sich Mitgliedstaaten gerade vornehmen und nicht so sehr eine starke Vorfestlegung, was dann auch wirklich passiert in den nächsten Jahren.
Es wird ja außerdem in dem Dokument erwähnt, dass Europa eine innovations- und unternehmensfreundliche Umgebung werden muss. Ist das jetzt eher ein Zeichen dafür, dass man sich wegbewegt von so einem Verständnis von Industriepolitik, wo die EU stark auch einzelne Industriezweige fördert und eher jetzt in Richtung von Deregulierung, Marktermöglichung, Marktfreundlichkeit geht?
Sicher ist das der Bereich, wo man sich leichter darauf einigen kann, und da sind auch Aspekte drin, die durchaus helfen würden. Also bei der Frage Marktmachung würde eine stärkere Integration im Bereich Energiemarkt und Finanzmarkt der europäischen Wirtschaft wirklich helfen. Auch beim Bürokratieabbau ist was zu holen. Es darf halt nicht dazu führen, dass Mitgliedsländer sich vor allem wieder 27 national unterschiedliche Regeln geben. Und man sollte es auch nicht als Abwicklungsprogramm für die europäische Klimapolitik begreifen. Ich glaube, das wäre gerade mit Blick auf die anstehende Transformation und die privaten Investitionen, die wir da brauchen, wirklich ein fatales Signal. Aber am Ende muss man auch sagen, es bleibt ein Gesamtpaket, das wir brauchen. Allein mit der Abschaffung von Berichtspflichten und einer Beschleunigung von Genehmigungsverfahren werden wir die großen Herausforderungen, die vor uns liegen, jetzt auch nicht packen.
Ein weiterer Bereich mit Fokus auf Wirtschaftspolitik, kann man sagen, ist ja die Haltung der EU in kartellrechtlichen Fragen gegen große Tech-Konzerne. Jetzt gab es diese Woche die Meldung eines Kartellverfahrens gegen Apple wegen des App Stores. Wie sehen Sie denn diesen Kampf gegen die großen Tech-Konzerne, der mit Mitteln des Kartellrechts geführt wird?
Europa hat traditionell ein starkes Wettbewerbsrecht, ein starkes Kartellrecht. Und das ist durchaus etwas, wo wir international auch drum beneidet werden. Also die japanischen KollegInnen schauen manchmal auch wirklich auf die Erfolge des europäischen Modells und sehen, dass es hier sehr viel weniger Marktkonzentration gibt, als beispielsweise in den USA. Insofern denke ich, das ist richtig, dass man dieses Kartellrecht jetzt erweitert hat und auch auf Big Tech anwendet. Und insofern auch durchaus klar, dass sich Unternehmen, die nach Europa kommen, hier halten müssen. Insofern, das wird weiter angewendet werden, ist auch richtig so, ist jetzt aber für sich genommen jetzt noch kein Modell, um die europäische Wettbewerbsfähigkeit wahnsinnig zu steigern.
Welche anderen Impulse erwarten Sie denn jetzt mal jenseits von denen, die schon drinstehen in dem Strategiepapier für die nächsten Jahre?
Eine Frage, die sich noch darüber hinausstellen wird, was in dem Papier steht. Das ist schon angelegt, ist aber die Frage der Kapitalmarktunion. Wie gesagt, die Frage von, wie können wir europäische Finanzmärkte stärker integrieren, steckt da drin. Das ist jetzt eine Priorität, wo gerade eine Menge Musik drin ist. Und es wird an der nächsten Kommission sein, das jetzt auszubuchstabieren. Und zwar in einer Weise, die dann wirklich dazu führt, dass wir bei Bereichen wie der Harmonisierung von Insolvenzrecht, Steuerrecht vorankommen, damit wir wirklich mehr private Investitionen in Finanzmärkten in ganz Europa sehen. Das würde vor allem Startups und Scale-Ups sehr helfen. Ich glaube, das ist ein Bereich, der wichtig wird. Der andere Bereich ist, wie gesagt, die Haushaltsfragen. Und dann stellt sich die große Frage, wie machen wir eigentlich gemeinsame europäische Industriepolitik in den nächsten Jahren, so dass sie auf der einen Seite den Wettbewerbsfähigkeit ermöglicht, auf der anderen Seite aber auch den Binnenmarkt nicht beschädigt.
Jetzt sind das alles die Fragen, wo man sich auch ein Stück weit Sachen wünscht und ein Strategiepapier erzeugt. Aber jetzt stehen dieses Wochenende die erste Runde der Parlamentswahlen in Frankreich an. Wenn jetzt der Rassemblement National, wie ja vielleicht zu erwarten ist, die stärkste Kraft wird, was ist dann in Europa wirtschaftspolitisch noch zu erwarten? Oder in welchen Bereichen gibt es vielleicht auch Blockaden?
Ich muss sagen, ich schaue da mit viel Sorge drauf. Aus zwei Gründen. Zum einen ist der RN eine strukturell antieuropäische Partei. Es wird unheimlich schwierig sein, in den Bereichen, die Sie jetzt gerade genannt haben, da mit dieser Regierung zusammenzuarbeiten. Und zum anderen erzeugt es auch wahnsinnig viel Unsicherheit. Wir hatten die Situation einfach noch nicht, dass der französische Präsident und der Premierminister aus fundamental sich entgegenstehenden politischen Lagern kommt. Es ist ganz unklar, wie das auf europäischer Ebene in vielen Fragen dann überhaupt laufen wird in der Abstimmung. Insofern, ja, wir müssen schauen, wie das ausgeht, aber ich mache mir da schon viele Sorgen.
Vielen Dank an Nils Redeker vom Jacques Delors Center für diese Einschätzung.
Danke Ihnen.
Und die kleinen technischen Aussetzer bitten wir zu entschuldigen. Krisen in der Europäischen Union, da denken viele vielleicht erstmal an die Staatsschuldenkrise der 2010er Jahre. Im Zentrum damals war Griechenland. Das Land wurde nicht als vertrauenswürdig eingeschätzt, als ein Land, das unter Umständen seine Schulden bei Investoren nicht mehr bedienen könnte. Griechenland bekam daraufhin Notfallkredite unter starken Auflagen. Die griechische Wirtschaft schrumpfte trotz oder wegen dieser Reform, da scheiden sich die Geister. Junge Menschen verließen das Land, um woanders zu arbeiten. Heute, mehr als 10 Jahre später, kämpft Griechenland mit einem ganz anderen Problem, mit dem Arbeitskräftemangel. Die Wirtschaft läuft also besser und man braucht wieder Arbeitskräfte. Und deshalb lockert Griechenland jetzt Regelungen für die Arbeitszeit so, dass es Unternehmen und Arbeitnehmern attraktiver gemacht wird, auch einen 6. Tag in der Woche zu arbeiten. Christina Mitalinos dazu.
Ein 6. Arbeitstag und dafür 40% mehr Lohn als an den anderen. So sieht es das neue Arbeitsgesetz der griechischen Regierung vor. Es gilt für Unternehmen im 24-Stunden-Schichtbetrieb oder in solchen, wo prinzipiell rund um die Uhr gearbeitet werden könnte und die außerordentlich belastet sind. Aus Sicht griechischer Gewerkschaften und der Opposition werden Arbeitnehmerrechte durch das Gesetz deutlich geschwächt. Der griechische Gewerkschaftsbund fürchtet, dass eine Praxis legalisiert wird, die in vielen Unternehmen bereits seit der Finanzkrise üblich ist, sagt deren Juristin Eli Varchalama. Wenn Beschäftigte bisher gezwungen wurden, am 6. Tag zu arbeiten, war das illegal. Jetzt wird das legal. Das Gesetz besagt aber, dass das nur in Ausnahmefällen gilt. Und wir gehen davon aus, dass die Ausnahmeregel nicht eingehalten wird. Die Befürchtung von Kritikern, der 6. Tag könnte zur Norm werden, wenn Unternehmen sich ständig als außerordentlich belastet betrachten. Und wenn die Bereitschaft, 6 Tage zu arbeiten, zum Einstellungskriterium werden könnte. Auf Dimitris Psaros trifft einiges davon schon zu. Er arbeitet in einem Geschäft in der Athener Innenstadt und muss seine 40 Stunden bereits jetzt auf 6 Tage im Laden aufteilen. Sein Gehalt 720 Euro im Monat. Noch mehr arbeiten will der 54-Jährige nicht, auch nicht für einen Lohnzuschlag. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wer arbeitet, der will sich doch mit der Familie ausruhen, ein Hobby haben, einen Ausflug machen, sich erholen, zu Hause bleiben. Werden wir irgendwann ohne Ruhetag arbeiten? Das geht nicht. Die Regierung betrachtet uns als Ersatzteile für eine laufende Maschine, als Verbrauchsgüter. 2 Jobs, lange Arbeitstage, wenig Freizeit. Normalität für die meisten Griechen. Beschäftigte arbeiten hier im Schnitt so viel wie nirgendwo sonst in der EU. Mit 39,8 Stunden pro Woche führt Griechenland in der Statistik. Es sind fast 6 Stunden mehr als in Deutschland, so Zahlen der EU. Die griechische Regierung will mit der 6-Tage-Woche 2 Probleme bekämpfen, den Fachkräftemangel und Schwarzarbeit, genauer gesagt schwarzbezahlte Überstunden. Yodros Ioannidis vom griechischen Wirtschaftsforschungsinstitut KEPE bezweifelt, dass das neue Gesetz diese Ziele erfüllt und sieht eher Gefahren für die griechische Wirtschaft. So gäbe es durch das Gesetz weniger Anreize, neue Arbeitsplätze zu schaffen und langfristige Folgen. Das zweite Problem besteht darin, dass die Arbeitskosten für Unternehmen dadurch gesenkt werden. Das schreckt jedoch davon ab, in Modernisierung zu investieren und die Produktivität zu verbessern. Mit anderen Worten, das Gesetz steckt die griechische Wirtschaft in einen Teufelskreis aus niedriger Produktivität, niedrigen Arbeitsergebnissen und niedrigen Löhnen.
Denken wir uns in das Jahr 2008 zurück, in die Zeit der großen Finanzkrise. Damals waren ja Finanzinstitute, die stark im US-Immobilienmarkt investiert hatten, von großen Vermögensverlusten betroffen. Teilweise sind sie pleite gegangen. Der Grund damals, sie hatten alles auf einen immer weiter wachsenden Immobilienmarkt gesetzt. Aber das Wachstum hielt eben nicht ewig an. Wenn wir uns die Situation heute anschauen, kann man da schon gewisse Parallelen ziehen. Zumindest kann man sagen, dass der Immobilienmarkt wieder etwas am Schwächeln ist. Es gibt wenig Neubau, die Preise für Baumaterial sind hoch, die Zinsen sind hoch und diese Situation heute bringt jetzt wiederum einzelne Player am Finanzmarkt in Schwierigkeiten. Sogar genossenschaftliche Fondsgesellschaften wie Union Investment. Gregor Lischka hat für uns die Einzelheiten über einen solchen Fall.
Offene Immobilienfonds sammeln Geld von Anlegerinnen und Anlegern und investieren es dann zum Beispiel in Bürogebäude, Shoppingmalls und Hotels oder eben, wie im Falle des Uni-Immo Wohnen ZBI, einem Fonds der Union Investment, in Wohngebäude.
Solche Fonds können für Anlegerinnen und Anleger in Betracht kommen, die eine mittel- bis langfristige Geldanlage suchen,
heißt es bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin.
Etwaige Wertschwankungen sowie einen möglichen Kapitalverlust sollten sie allerdings verkraften können.
Genau dieses Szenario ist für einige Anlegerinnen und Anleger bei der Union Investment im Laufe der Woche eingetreten. Der Uni-Immo-Wohnen-Fonds sackte um ca. 850 Millionen Euro ab. Ein Wertverlust von rund 17%. Es ist der höchste Tagesverlust bei einem Immobilienfonds seit der Finanzkrise 2007-2008. Die Union Investment verweist auf Nachfrage auf ein schwieriges Marktumfeld. Steigende Zinsen machten für Investoren andere Anlagen attraktiv. Wohnimmobilien sind in den letzten Monaten im Preis gefallen. Gleichzeitig ist das Transaktionsvolumen von Wohnimmobilien, also die Aktivität auf dem Immobilienmarkt, nach Aussage von Michael Grote, Professor an der Frankfurt School of Finance, drastisch eingebrochen.
Keiner will mehr verkaufen, weil keiner sich sozusagen die Blöße geben will, zu diesen niedrigen Preisen zu verkaufen.
Das ist vereinfacht gesagt so lange kein Problem, wie nur ein paar wenige Leute ihre Fondsanteile zurückhaben wollen. Dafür sehen solche Fonds entsprechende Rücklagen vor.
Wenn jetzt aber immer mehr Leute kommen und ihr Geld zurückhaben wollen, dann muss der Fonds anfangen, Immobilien zu verkaufen. Und das ist jetzt passiert. Die Immobilienpreise sind niedrig, die Bewertung bei den Fonds noch hoch. Und damit ich die jetzt verkaufen kann, muss ich die ja runterschreiben auf die aktuelle Marktbewertung. Und genau das sehen wir jetzt.
Von Seiten der Union Investment heißt es unter Verweis auf das schwierige Marktumfeld und die deutlich gesunkene Investorennachfrage für Wohnimmobilien:
Trotz operativ erfolgreicher Maßnahmen, wie zum Beispiel der Steigerung der Mieterträge, kann sich Unilmo Wohnen ZBI dieser Marktentwicklung nicht entziehen.
Nach Auffassung von Michael Grote von der Frankfurt School of Finance könnte das Problem nun auch auf andere Fonds übergreifen und sich nicht nur auf den der Union Investment beschränken.
Also ich denke, dass wir hier schon ein Risiko haben, dass Leute auch jetzt ausgelöst durch diese Aktion bei der Union Investment, die sie runterschreiben, dass Leute auch bei anderen Wohnimmobilienfonds die gleiche Dynamik dahinter vermuten.
Wenn Anleger nun auch anderen Wohnimmobilienfonds misstrauen, einen Wertverlust befürchten und ihr Geld abziehen, dann führt das dazu, dass auch dort Neubewertungen fällig werden könnten und der befürchtete Wertverlust erst recht eintritt. Es wäre ein Stück weit eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Und wir schauen noch auf ein Thema, das wenig mit Finanzmärkten und Finanzmarktpolitik zu tun hat, aber viel mit dem Alltag von Menschen, die Hilfe brauchen, nämlich mit dem Alltag von Menschen, die einen Hausarzt brauchen oder eine psychotherapeutische Beratung. Der Bundestag hat heute über ein neues Gesetz diskutiert, das die Situation bei diesen Hausärzten und bei Psychotherapeuten verbessern soll. Gudula Geuter erklärt uns die Einzelheiten.
Wenn die Babyboomer, die in der Gesundheitsversorgung arbeiten, in Rente gehen, betrifft das vor allem auch die hausärztliche Versorgung, zumal weniger Studienabgänger nachkommen. Der Gesetzentwurf, den der Bundestag heute in erster Lesung beraten hat, soll hier wirken, so Karl Lauterbach.
Wir haben zu wenige Hausärzte, sie sind schlecht verteilt und wir haben einen großen Bedarf vor uns.
Und der Bundesgesundheitsminister fügte hinzu.
Das ist nicht zu schaffen, indem wir einfach mehr Geld in dieses System geben. Wir müssen das System effizienter machen.
Damit sich mehr junge Mediziner als Hausärzte niederlassen, plant der SPD-Politiker vor allem drei Maßnahmen. Die Budgetierung soll entfallen. Praktisch bedeutet diese Budgetierung eine Obergrenze für die Bezahlung der Behandlung gesetzlich Versicherter.
Wenn wir ohne dies zu wenige Hausärzte haben, kann es nicht sein, dass wir nicht alle Leistungen bezahlen, die von diesen Hausärzten erbracht werden. Damit enden wir heute.
Wesentlich verringert, Lauterbach sagt praktisch abgeschafft, soll auch der Arzneimittelregress werden, die persönliche Haftung des Arztes bei Verschreibung teurer Medikamente. Auf der anderen Seite sollen Hausbesuche und Notdienste durch Pauschalen besser vergütet werden. Gestärkt werden soll partiell auch die psychotherapeutische Versorgung, nämlich für Not- oder Kurzinterventionen sowie für Suchtkranke und für Kinder und Jugendliche. Vor allem das lobt Kirsten Kappert-Gonter von den Grünen.
Kinder und Jugendliche sind von den aktuellen Krisen besonders betroffen. Psychische Erkrankungen entstehen bei fast der Hälfte der erkrankten Erwachsenen übrigens schon im Kindes- und Jugendalter. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gesundheitsfördernde Lebenswelten schaffen und dass erkrankte Kinder und Jugendliche schnell Hilfe bekommen.
Gleichzeitig mahnt sie Verbesserungen an. Dass Gesetze, die die Bundesregierung vorlegt, im Bundestag verändert werden, ist die Regel. So breit und so einmütig wie hier wird das allerdings selten angekündigt. Angefangen vom Bundesgesundheitsminister selbst, der zum Beispiel gern Gesundheitskioske in Brennpunktgegenden für eine erste niederschwellige Versorgung im Entwurf gesehen hätte, ihn nun aber lieber aus seiner Sicht unvollständig in den Bundestag gebracht hat. Über die FDP, die eine Entbudgetierung nicht nur für Haus-, sondern auch für Fachärzte möchte, bis zur SPD.
Klar, es fehlt noch was und das werden wir dann auch gemeinsam auf den Weg bringen.
Ruft der Sozialdemokrat Dirk-Ulrich Mende den Abgeordneten zu. Auch der Opposition fehlt noch was.
Dieser Gesetzentwurf, er verwaltet Mangel, aber er löst unsere Probleme nicht.
So allgemein Jörg Schneider, AfD. Katrin Vogler von der Linkspartei beklagt ein bloßes Klein-Klein. Und Tino Sorge, CDU, macht noch ganz andere Felder auf.
Wir reden darüber, dass die gesetzliche Krankenversicherung reformiert werden muss. Seit über einem Jahr keinerlei Vorschläge. Wir reden darüber, dass die Pflegeversicherung reformiert werden muss. Seit über einem Jahr keinerlei Vorschläge.
Während Christian Bartel, FDP und praktizierender Zahnarzt, seine Redezeit auch nutzt, um sich an mögliche zukünftige Ärztinnen und Ärzte zu wenden.
Es gibt kaum etwas Schöneres, es gibt kaum etwas Erfüllenderes, als mit Familie im ländlichen Raum, in schöner Umgebung, mit großartigen Menschen und Patienten, die sich übrigens alle kennen, schätzen, die auch die Arbeit schätzen, die sich gegenseitig helfen. Es gibt nichts Schöneres, als dort selbstständig in eigener Praxis seinem Traumberuf nachzugehen.
Der Traumberuf Arzt im ländlichen Raum. Deutschlands größter industrieller Erdgasverbraucher, die Stickstoffwerke Piesteritz in Lutherstadt-Wittenberg sind das. Die nutzen Erdgas, um Wasserstoff und CO2 zu gewinnen. Dieses CO2 wird zwar in der Produktion zum Teil weiterverarbeitet, es bleibt aber am Ende auch einiges übrig. Wohin damit? Ralf Geißler hat den Stickstoffwerken einen Besuch abgestattet.
Helmut Rehan lässt mit überschüssigem CO2 Tomaten wachsen. Sachsen-Anhalts ehemaliger Landwirtschaftsminister arbeitet jetzt als Projektleiter in einem riesigen Gewächshaus. Das Besondere ist die Lage. Es steht direkt neben dem größten Chemiebetrieb Wittenbergs, den Stickstoffwerken SKW Piesteritz. Und die liefern Rehans Gewächshaus nicht nur Abwärme, sondern auch CO2, das Pflanzen wachsen lässt.
Das CO2 wird in sauberer Form zu uns geblasen und wir können das dann unter den Pflanzen über perforierte Schläuche verteilen, sodass die Pflanzen in einem höheren CO2-Gehalt besser wachsen.
Jährlich nimmt Rehan dem Chemiebetrieb 22.000 Tonnen des Klimagases ab, das dadurch nicht in die Atmosphäre entweicht. Für SKW Piesteritz ist es ein erster Schritt zu einer klimafreundlichen Produktion, wenn auch ein kleiner. Das Werk hat jährlich hunderttausende Tonnen CO2 übrig, die es nicht weiterverarbeiten kann. Über das große Ziel der Klimaneutralität grübelt SKW-Chef Carsten Franzke deshalb schon länger nach.
SKW Piesteritz ist der größte industrielle Erdgasverbraucher Deutschlands. Und wir stellen Produkte auf Basis von Ammoniak und auf Basis von Harnstoff her, unter anderem Düngemittel, unter anderem jedem bekannt AdBlue oder Industriechemikalien, also für Anwendungen in technischen Bereichen.
Grundsätzlich gilt, all die Produkte lassen sich auch ohne Erdgas herstellen. Die Chemie ist ja ein Zauberkasten. Franzke könnte seinen benötigten Wasserstoff statt aus Erdgas auch aus Wasser gewinnen per Elektrolyse. Und den benötigten Kohlenstoff könnte er statt aus Erdgas aus der Luft holen, indem er ihr CO2 entzieht. Auf dem Papier, sagt Franzke, ist das machbar.
Dann werden wir im Unternehmen langfristig vom größten CO2-Emittenten zur größten CO2-Senke. Also ich werde der grüne Punkt Deutschlands.
Doch um das zu erreichen, braucht es Unmengen an Strom. Franz gesagt, unterm Strich kostet das so viel Geld, dass seine Firma unwirtschaftlich würde, solange andere Länder mit klassischer Produktion weitermachen. Der SKW-Chef plädiert deshalb dafür, sich der Klimaneutralität anders zu nähern. Er würde das CO2, das bei ihm übrig bleibt, erst einmal speichern.
Also ich nehme das Erdgas, scheide das CO2, was über Dach geht, ab, verbringe das in eine Pipeline, die auch entstehen muss, und verbringe das irgendwo in einem Boden.
Die CO2-Speicherung ist allerdings umstritten. Die Grünen wollen sie nur unter bestimmten Voraussetzungen. Klimaschützer warnen vor einem CO2-Endlager und werfen der Industrie vor, über diesen Weg so weitermachen zu wollen wie bisher. Franzke widerspricht. Das gespeicherte CO2 könne man noch als Rohstoff nutzen. Es könne zur Kohlenstoffquelle werden, wenn man kein Erdgas mehr habe.
Dass man dann über dieselbe Leitung, wo ich das CO2 entsorgt habe, das CO2 mir dann als Rohstoff besorge und dann bei mir verarbeite, sodass komplett 100% CO2 in meinen Produkten verarbeitet wird, ohne dass noch was in die Umwelt geht.
Um über diese Idee zu sprechen, hat Franzke Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach Wittenberg eingeladen. Auf die Antwort wartet er noch. Vorerst bleibt dem größten Erdgasverbraucher nur, einen kleinen Teil seines überschüssigen CO2 in Gewächshäuser zu pusten. Dort, sagt Landwirtschaftsminister AD Helmut Rehan, sorge es aber für exzellente Erträge.
Wir haben 7.500 Tonnen Tomaten, 3.500 Tonnen Paprika und 2.500 Tonnen Erdbeeren.
Ein Beitrag von Ralf Geißler. Und wir schauen noch auf die Entwicklungen an der Börse am Schluss dieser Sendung mit Claudia Wehrle in Frankfurt. Claudia Wehrle, heute haben wir neue Zahlen zum Arbeitsmarkt bekommen. Der Arbeitsmarkt in Deutschland schwächelt eher. Die positiven Aussichten der Wirtschaftsforschungsinstitute kommen anscheinend nicht so recht in den Firmen an. Kommen diese Aussichten denn in den großen, in den börsennotierten Firmen an?
Gut, wenn wir mal auf den DAX schauen, der kommt heute wirklich nicht zurecht vom Fleck. Die Konjunkturprognosen und die Geschichten von Unternehmensseite sind das eine. Was am letzten Handelstag der Woche aber wieder mehr und mehr in den Fokus rückt, ist wirklich das, was derzeit auf den politischen Bühnen passiert. Die Parlamentswahlen in Frankreich stehen vor der Tür. Da zeichnet sich ein Rechtsruck ab. Sollten die Wähler bekommen, was ihnen versprochen wird, also mehr Geld in der Tasche, dann könnten die ohnehin schon hohen Schuldenberge im Land weiter wachsen. Und das hätte einfach Konsequenzen weit über Frankreich hinaus. Dann haben wir im Herbst die Präsidentschaftswahlen in den USA. Dass es um America First geht, steht außer Frage. Möglicherweise kann der Druck auf Europa, auch auf deutsche Firmen unter einem neuen Präsidenten noch ganz andere Dimensionen annehmen. Der DAX jetzt leicht im Plus, der steht bei 18.230 Punkten. Und wenn wir auf den Anleihemarkt schauen, die Umlaufrendite ist gesunken von 2,51 auf 2,5%.
Und es ist Ende Juni und das heißt, wir haben im Prinzip die Möglichkeit, so ein bisschen Halbjahresbilanz zu ziehen. Was war es denn für ein Halbjahr an der Börse?
Es gab Rekorde, es gab große Verunsicherungen. Wir hatten das Thema künstliche Intelligenz und Zinssenkungen, die den DAX, auch andere Indizes, weit nach oben getrieben haben. Der DAX zeitweise sogar auf neuem Rekordstand. Mithilfe von künstlicher Intelligenz lassen sich Arbeitsprozesse optimieren und ganz neue Geschäftsfelder erobern, wird argumentiert. Wir haben im ersten Halbjahr einen Boom bei Rüstungsunternehmen gesehen, was das Thema Zinssenkungen betrifft. Gut, die Inflation ist zwar ziemlich hartnäckig, aber die Europäische Zentralbank hat die Zinsen gesenkt. Es wird möglicherweise auch noch weitere Zinssenkungen geben. Aber wir haben halt auch in vielen Unternehmen tiefgreifende Umstrukturierungsprozesse, was nicht reibungslos vonstatten geht. Wir haben Handelsstreitigkeiten mit China, also es ist wirklich Licht und Schatten.
Und Sie haben gerade schon Zinssenkungen angesprochen. Es gibt neue Inflationsdaten aus den USA. Gibt es da auch Anzeichen für mögliche Zinssenkungen?
Möglicherweise, denn die Inflation in den USA schwächt sich etwas ab. Wichtig aber auch, wie es um die Konsumausgaben bestellt ist. Der private Konsum ist in den USA ja eine wichtige Stütze der Wirtschaft. Trotz der nachlassenden Inflation bleibt die Ausgabenfreude der Amerikaner verhalten. Ich denke mal, die US-Notenbank Fed wird sehr genau hinschauen, wenn es um den nächsten Zinsentscheid geht.
Und zum Schluss schauen wir noch auf den Euro und den Goldpreis.
Der Euro wird mit einem $1.0710 gehandelt und die Feinunze Gold kostet 2.328,26 $.
Vielen Dank an Claudia Werle in Frankfurt. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Die Sendungen dieser Woche inklusive aller Interviews und Beiträge finden Sie auch in unserer Deutschlandfunk-App. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft.